Liebe Geschwister, ich bin gebeten worden, zunächst noch ein paar Sätze zu mir selber zu sagen. Also Karl-Heinz van Heiden, ich stamme aus Jena in Thüringen und bin nach 8 Umzügen auch wieder in Thüringen gelandet. Und zwar in Gefell, einem kleinen Ort, genau zwischen Thüringen, Sachsen und Bayern, in dieser Ecke, auf der Thüringer Seite. Ich habe in früheren Zeiten mal Physik studiert und bin dann berufen worden zum vollzeitlichen Dienst innerhalb der Jugendarbeit zunächst in den Brüderversammlungen in der DDR. Und nach der Wende hat sich die Arbeit halt ziemlich weit ausgeweitet. Jetzt stehe ich schon kurz vor der Rente, also am 1. Mai werde ich Rentner sozusagen. Und in der Zwischenzeit ist die Arbeit also auch in der Weise größer geworden, dass ich beim Bibelbund mitarbeite, zur Hälfte meines Gehalts sozusagen und zur anderen Hälfte bei den Brüdern, wobei sich das immer sehr stark überschneidet. Ich bin für viele schriftliche Sachen da verantwortlich, für den Verlag und für die Zeitschrift Bibel und Gemeinde. Das liegt auch alles dort auf der linken Seite. Einiges Material, was man mitnehmen kann auf dem Büchertisch, das ist kostenfrei. Wenn es was kostet, steht immer gewöhnlich hinten ein Preis drauf. Das ist bei den Büchern dann auf der rechten Seite der Fall. Mehr dazu heute Nachmittag. Ich habe eine Frau, 2 Kinder, 6 Enkel und einen angenommenen, also 7. Die Adoption läuft da noch bei einem unserer Kinder. Ja, das soll genügen. Wer mehr wissen will, muss mich fragen oder auf meine Homepage gucken. Da findet man auch einiges. Wer die Bibel studiert, der sollte sich eigentlich auf Überraschungen gefasst machen. Das ist gut so. Ich habe mal, ich glaube von Parzani, einen Buchtitel gesehen. Ich habe das Buch gar nicht gelesen, ich habe bloß von dem Titel gehört. Das hieß Bitte stolpern. Das fand ich super. Bitte stolpern. Das ist so bei der Bibel. Guckt hin und guckt nochmal hin und wundert euch, dass das da steht. Und dann merkt man, dass Gott anfängt, zu uns zu reden. Ich bin damals einem Begriff nachgegangen, den Martin Luther mit Buße übersetzte. Und dabei bin ich gestolpert über die biblische Bedeutung von diesem Wort. Und sehr schnell wurde mir klar, dass Buße etwas völlig anderes ist, etwa als die Strafe, die man zahlen muss für zu schnelles Autofahren. Oder es ist ja auch keine Drohung, das wirst du mir büßen. Buße ist was ganz anderes. Ja, was denn? Schauen wir uns zunächst ein bisschen in der Geschichte um. Als zweites muss ich euch ein wenig plagen mit Griechisch und meinem alten Motorrad. Und zum Schluss will ich den biblischen Zusammenhang zeigen und das auf uns anwenden. Also fangen wir an zunächst mit einigen geschichtlichen Informationen. Es war im Januar des Jahres 1077 nach Christus. Ein deutscher König steht vor den Toren der Burg Canossa. 25 Jahre ist er alt. Er hat kein Heer mitgebracht. Allein und ohne Waffen steht er dort und bittet einen mächtigen Papst um Einlass. Als Zeichen der Vergebung. Er trägt ein Büßerhemd und ist barfuß. 3 Tage lang lässt König Heinrich, lässt Gregor der Siebte, König Heinrich, in bitterer Kälte draußen stehen. Barfuß im Schnee. Man staunt, dass sich keine Lungenentzündung geholt hat. Aber, 3 Tage im Schnee, im Namen Gottes, als Buße. Es ist um das Jahr 1350. Gruppen von Menschen durchziehen das Land von Ort zu Ort. Man hört sie schon von Weitem. Zuerst sind es ihre Psalmgesänge und Laute der Verzückung. Dazwischen Gebetsrufe und schließlich ein eigentümliches Klatschen. Unaufhörlich. Dann ist der Zug herangekommen. Menschen mit zerfetzten Kleidern, die Haut voller Striemen, manche aufgeplatzt und blutend. Und immer wieder klatscht die Peitsche in der eigenen Hand auf den eigenen Rücken. Sie geißeln sich selbst. Alle paar Meter ein Schlag. Als selbstgewählte Buße. Manche bezahlt das mit dem Wahnsinn. Rom im Jahre 1510. Ein Mönch aus Wittenberg möchte Vergebung seiner Sünden. Und mit vielen anderen kniet er sich nieder an den Fuß der Pilatussteige, einer langen Treppe, und erklimmt die Treppe dann auf den Knien. Später weiß er, dass die Qualen solcher Buße Gott gar nicht gefallen und wird zu einem vollmächtigen Verkündiger der Gnade Gottes. Das war Martin Luther. Um das Jahr 1700 lebte ein Mann in Halle an der Saale. Ich bin in meiner Studienzeit jeden Tag dort vorbeigegangen, an den frankischen Stiftungen, August Hermann Franke. Er liebte das Evangelium sehr und auch die Menschen und besonders Kinder. Und er wurde geliebt, wieder geliebt von Hunderten von Waisenkindern. Aber manchmal vergaß er das Evangelium ein bisschen und verlangte von den Kindern etwas, was damals seiner eigenen Erfahrung entsprochen hatte. Nämlich, er hatte so, man nannte das damals so, in einem heißen Bußkampf hatte er den Durchbruch der Gnade erlebt, mit vielen Tränen. Und jetzt erwartete er den gleichen Kampf von jedem echt Bekehrten. Ein Bußgebet gilt nur dann, wenn es unter Tränen gesprochen ist. Und um das zu erreichen, hält er den Kindern, für die er sorgt, oft harte Gesetzespredigten. Nun, bis heute meinen manche Christen, eine Buße ist nur dann echt, wenn Tränen dabei vergossen werden. Und auf diese Weise machen sie Buße zu einer Sache des Gefühls. Okay, man darf weinen dabei, keine Frage. Und es gibt ja Leute, die haben näher am Wasser gebaut als andere. Also von daher ist das auch kein Problem. Aber das zu verlangen, das ist verkehrt. Hier wäre vielleicht eher der Begriff Reue angebracht. Das hat es eher mit Gefühlen zu tun. Aber ein Gefühl reicht nicht aus zur Umkehr. Bester Beweis dafür ist Judas. Der hat sehr wohl bereut, was er getan hat und sich dann aufgehängt. Katholischen Christen wiederum wird gelehrt, dass Buße ein dreiteiliges Sakrament sei, bestehend aus der Zerknirschung des Herzens, dem mündlichen Sündenbekenntnis vor dem Priester und der Genugtuung durch Werke. Das heißt, man erledigt die vom Priester auferlegten Werke der Buße, zum Beispiel 20 Vaterunser beten und 30 Ave Maria. Also um Absolution, Vergebung zu erlangen. Kaum ein biblischer Begriff ist derart missverstanden worden wie dieser Begriff Buße. Und oftmals wird er selbst in theologischen Schriften mit Reue gleichgesetzt und auch mit Bekehrung. Wir werden gleich sehen, dass es da schon einige Unterschiede gibt. Schauen wir ein bisschen genauer hin. Das Wort, damit sind wir beim zweiten Teil sozusagen schon, das Wort, das Martin Luther damals mit Buße übersetzt hat, heißt im Griechischen Metanoia. Und darin steckt ein Verb, Noeo, und das heißt so viel wie begreifen, erkennen, durch den Verstand wahrnehmen. Und dazu kommt die Vorsilbe Meta, Noeo, Meta. Und das deutet an, das heißt also so viel wie zwischen. Und das könnte man so verstehen, wenn man das so ganz wörtlich auseinander nimmt, so dieses Wort, also als ob da etwas mitten zwischen mein Denken fährt. Das bedeutet das biblische Wort Buße. Aus diesem Grund sollten wir Buße viel besser wiedergeben mit Umdenken oder sich umbesinnen. Schon früher wurde es manchmal mit Sinnesänderung wiedergegeben, Buße. Und als ich nach einem geeigneten Begriff suchte, auch für die NEÜ, für die Übersetzung, da stieß ich auf Einstellung. Ich habe einfach in verschiedenen Wörterbüchern nachgeguckt, auch in deutschen Wörterbüchern. Was bringt denn das im Deutschen am besten zum Ausdruck, was dieses griechische Wort meint? Und ich bin darauf gekommen und habe das dann auch konsequent so übersetzt. Buße tun heißt die Einstellung ändern. Du musst deine Einstellung ändern. Und zwar musst du das immer wieder tun. Nur dann kommt es zu echter Veränderung in unserem Leben. Gott legt Wert darauf, dass Menschen ihren Sinn bzw. eben ihre Einstellung, das ist die Richtung ihrer Gedanken, dass sie die ändern. Aber wie soll das geschehen? Wie geht das? Als Student besaß ich ein tschechisches Motorrad, eine CZ 250. Und das war für mich kein Luxusgefährt, sondern sozusagen die Vorstufe zum Trabant. Also diesem Gefährt, was man früher Auto nannte. Trotzdem war ich stolz darauf und bastelte natürlich dran rum an der CZ. Und einmal versuchte ich, kann ich mich noch gut daran erinnern, die Zündung einzustellen. Und da ich keine genauen Messinstrumente besaß, habe ich also ziemlich primitive Hilfsmittel benutzt, da um also den oberen Totpunkt genau festzustellen und dann also die Zündung einzustellen. Und nach mehreren missglückten Einstellungsversuchen freute ich mich überhaupt, dass der Motor wieder ansprang. Das ist ja schon mal ein Erfolgserlebnis. Noch ein paar Veränderungen in der Stellung des Kolbens, dann startete ich die Maschine, setzte mich drauf, legte den Gang ein und wollte losfahren, aber zu meiner großen Überraschung fuhr das Ding rückwärts. Könnt ihr euch vorstellen, du sitzt auf dem Motorrad und das fährt auf einmal rückwärts. Da war also etwas doch noch ganz schön verkehrt. Falsche Einstellung. Vielleicht ist das ein brauchbares Bild für unser Leben. Nur wenn der Motor meines Lebens richtig eingestellt ist, kann er die Maschine meines Denkens, meines Wollens, meines Tuns vorwärts treiben. Ansonsten geht's rückwärts. Wer eine falsche Einstellung hat, wenn du eine falsche Einstellung hast, geht es in deinem Leben rückwärts. Das ist grundsätzlich so. Das betrifft das geistliche Leben, auch das natürliche Leben. Nehmen wir an, da hat jemand eine miserable Einstellung zur Arbeit. Also Einstellung, das heißt seine Gedanken. Naja, klar, sein Denken ist davon geprägt, dass ihn die Arbeit überhaupt nicht interessiert. Alles andere interessiert ihn, bloß nicht das, was er da tun muss. Wie der arbeitet, könnt ihr euch doch vorstellen, ja? Das heißt, die Einstellung bestimmt sehr wohl die Qualität meiner Arbeit und ob ich sie überhaupt tue. Mein Wollen dreht, oder das Wollen dann dreht sich nur um das eigene Wohl und ist von solchen Sätzen geprägt, die können mich mal, oder ich werde für die doch keine Überstunden machen, oder wie man früher in DDR-Zeiten das manchmal allzu wörtlich verstanden hat, aus unseren Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen. Und dann hat man Dinge stehen, zu Hause, in der Garage, die eigentlich woanders hingehören. Christen haben Diebesgut zu Hause? Okay, manche sagen, das mache ich nicht. Aber auf der Festplatte deines Computers befinden sich Programme, die dort nicht sein dürften. Du leistest dir Diebesgut? Du weißt ganz genau, das Programm war nicht frei. Und du hast es trotzdem. Was glaubst du, wie diese Einstellung deinem geistlichen Leben schadet? Wenn ein Mensch die richtige Einstellung hat, geht es bei ihm vorwärts. Auch vorwärts in die Nähe zu Gott. Und wenn das nicht der Fall ist, geht es eben rückwärts. Es geht rückwärts. Da kannst du so fromm tun, wie du willst. Gott schaut ja sowieso dein Herz an. Und er kennt auch deine Festplatte. Und er kennt auch deine Garage. Und er kennt alles, was du hast. Deine Einstellung ist es. Deine Einstellung. Es ist die Richtung deiner Gedanken. Und Buße tun heißt also, die Einstellung ändern. Es muss etwas zwischen dein Denken fahren. Und wenn das nicht passiert, dann passiert eben bei dir auch nichts. Das ist so. Bleiben wir mal bei dem Beispiel von der normalen täglichen Arbeit, die man hat. Was könnte denn ein Arbeitgeber zum Beispiel tun, um die Einstellung seines Mitarbeiters zu ändern? Habt ihr eine Idee? Also der hat also einen Mitarbeiter mit einer schlechten Einstellung zur Arbeit. Was könnte der Arbeitgeber tun? Ich höre. Habt ihr Vorschläge? Aha, typisch Westi. Also im Osten habe ich das noch nie gehört. Also weil der miserabel arbeitet, deswegen muss ich dem mehr Geld geben. Naja, okay. Was hätte er denn noch machen können? Ach, diese zarten Gemüter, die wollen immer bloß mehr Geld haben. Was hätte er denn noch machen können? Ja, wenn es ein Christ ist, funktioniert das vielleicht? Wie bitte? Ja? Ermahnung oder Abmahnung? Wenn du nicht, dann? Auf jeden Fall ist deutlich, mehr will ich gar nicht dazu sagen, ein Mensch ändert seine Einstellung nie von alleine. Das muss von außen kommen. Entweder Zuckerbrot oder Peitsche, ja? Viel mehr gibt es da nicht. Entweder er verspricht was, wenn du, dann positiv, oder wenn du nicht, dann hat das auch für dich Konsequenzen. Kein Mensch macht das einfach so. Nein, es muss etwas zwischen dein Denken fahren, es muss etwas von außen kommen, was dich anspricht. Und dann wird dein Leben geändert. Also zunächst mal deine Einstellung. Es muss im Kopf etwas passieren. Denken wir an das Beispiel vom Motorrad. Das repariert sich doch nicht alleine. Da muss einer kommen, der eben Ahnung hat und richtig gute Geräte hat und Messgeräte. Der kann die Einstellung ändern, zum Positiven hin. Kein Mensch kommt von sich auf die Idee, Buße zu tun. In geistlicher Hinsicht also seine Einstellung zu ändern, wenn er nicht von etwas getroffen wird, das er als Wort Gottes erkennt. Und das ist unsere Chance und gleichzeitig unsere Grenze. Wir können das nicht tun. Ich kann dir zwar die richtigen Worte sagen, aber ich kann nicht machen, dass sie bis in dein Herz kommen und du wirklich deine Einstellung änderst. Wenn Gottes Geist das nicht wirkt, bin ich machtlos. Das ist der Grund, warum wir auch beten, auch für die Prediger beten. warum das so notwendig ist, ja, dass Gottes Wort mit Macht eindringt in uns. Und man bittet natürlich auch darum, dass wir uns nicht verschließen, diesem Wort Gottes. Das ist der Grund für die Wirkungslosigkeit mancher gut gemeinter Predigten und Appelle. Das bleibt an der Oberfläche. Wenn Gott dein Herz nicht anrührt, kann ich gar nichts machen. Und ich kann nur Gott demütig bitten, dass er das tut, dass er dich anrührt, dass es zur Veränderung in deinem Leben kommt. Nun schauen wir uns einige biblische Beispiele an. Der Apostel Paulus schrieb einmal an die Epheser, Kapitel 4, Vers 17, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Wir dürfen diesen Text nicht missverstehen. Der Apostel Paulus hat die Leute nicht für dumm gehalten. Das will er hier gar nicht sagen. Die Leute waren nicht dumm, aber sie hatten eine falsche Einstellung. Bei ihnen ging es nicht vorwärts zu Gott, sondern rückwärts zu sich selbst oder jedenfalls weg von Gott. Sie brauchten also eine Metanoia, eine Veränderung der Einstellung, des Denkens, und das steht dreimal hier, ja, in Nichtigkeit ihres Sinnes, also das, womit sich ihre Gedanken beschäftigen, ja, verfinstert am Verstand. Die konnten sonst sehr klug sein, aber in Bezug auf Gott war es bei ihnen zappenduster. Die dachten über Gott überhaupt nicht nach. Und deswegen war Unwissenheit in ihnen. In seiner Predigt auf dem Areopag sagte der Apostel Paulus den Athenern, nachdem nun Gott, Apostelgeschichte 17, Vers 30 steht das, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun, beziehungsweise eben ihre Einstellung ändern sollen. Gott befiehlt den Menschen, ihre Einstellung zu ändern, und zwar ihm gegenüber, und zwar in allen geistlichen und moralischen Belangen. Gott möchte zwischen dein Denken fahren und es gründlich verwandeln, denn nur das führt auch zu einem veränderten Leben. Das ist so. Wenn du das nicht zulässt, ja, in welche Richtung bewegen sich deine Gedanken? Das kann man ja nicht sehen. Wir sehen freilich die Auswirkungen. Immer. Noch bevor unser Herr Jesus Christus seinen Dienst begann, predigte damals Johannes der Täufer. Und der Inhalt dieser Predigten ließ sich in zwei kurzen Sätzen zusammenfassen. Etwa Matthäus 3, steht das Vers 2, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das heißt also, weil, Reich der Himmel heißt Herrschaft Gottes, die Herrschaft Gottes, weil die Herrschaft Gottes nahe gekommen ist, in Sicht ist, sollen die Menschen ihre Einstellung ändern, ihre Einstellung zu Gott. Gott wollte anfangen, seine Herrschaft unter den Menschen aufzurichten. So sagte es Johannes der Täufer schon. Und er gebrauchte Johannes, um diesen Weg vorzubereiten. Ich lese weiter, Vers 5, Matthäus 3. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Das heißt, die Menschen haben etwas Äußerliches getan. Es war in ihrem Inneren was passiert, und sie haben das äußerlich zum Ausdruck dadurch gebracht, dass sie sich taufen ließen. Das ist eine schöne Sache, ja. Deswegen nannte man diese Taufe sogenannte Bußtaufe. Das heißt, aufgrund der veränderten Einstellung gingen die Leute ins Wasser zu Johannes und ließen sich dort von ihm untertauchen. Das war wirklich eine echte Änderung ihrer Einstellung. Es war aber nicht bei allen so. Und wenn wir jetzt etwa weiterlesen, Matthäus 3, Vers 7, ich lese mal nach der NEU. Als Johannes viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt Früchte hervor, die zeigen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, wir haben doch Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Das heißt, bringt Beweise für eure veränderte Einstellung. Denn wenn jemand seine Einstellung wirklich geändert hat, wird er anders leben. Ja, das ist bei dir auch so, bei jedem von uns, bei mir auch. Wenn du deine Einstellung wirklich änderst, hat das immer Taten zur Folge, Konsequenz. Man sieht etwas. Damals war es die Taufe. Und Johannes sagt diesen Leuten, die das nicht wollten, die meinten, ich habe doch alles, bin okay. Äußerlich gesehen, ja, da haben die Leute die für fromme Menschen gehalten. Aber die haben ihre Einstellung eben nicht geändert. Es wird deutlich sichtbare Auswirkungen haben. Verlasst euch nicht auf eure fromme Abstammung, sagte Johannes damals. Das gilt heute genauso. Verlasst dich nicht auf deine Tradition. Du bist da so schön drin, machst alles ganz gemütlich so weiter, wie du es gewöhnt bist seit vielen Jahren. Es kann sein, dass du deine Einstellung ändern musst. Als unser Herr Jesus Christus seinen Dienst begann, da waren die Leute noch mehr beeindruckt. Markus Evangelium Kapitel 1, 22, da steht: Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Das haben die Leute also schon gemerkt. Der hat Vollmacht. Der hat Macht, oder in seinen Worten spürt man die Macht. Also diese Worte konnten Menschen verändern. Aber unser Herr Jesus nutzte seine Vollmacht, seine göttliche Macht niemals aus. Also er zwang die Menschen niemals, irgendwas zu tun. Er hätte das leicht tun können. Der Schöpfer, der kann alles machen. Das hat er aber nie gemacht. Er spricht zu den Menschen, er dringt ein bis in ihr Herz und Gewissen, wie wir heute sagen würden. Und er sagt dir, was zu tun ist. Du weißt das auch, dass das stimmt. Aber er zwingt dich nicht, deine Einstellung zu ändern. Er sagt dir, mach's. Aber er zwingt dich nicht. Das ist bemerkenswert. So müssen wir zum Beispiel auch diesen erstaunlichen Vers verstehen in Matthäus 11, Vers 20. Da steht: Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Er war bei ihnen. Er hat sogar Wunder unter ihnen getan. Und die Leute kehrten nicht um. Der Herr hat sich Mühe gegeben, er hat alles getan. Gepredigt ganz gewiss auch. Aber er hat die Leute nicht gezwungen, umzukehren. Versteht ihr? Das macht er auch heute nicht. Niemand sagt er, du musst. Ja, oder ich zwinge dich, ich mach's mit Gewalt. Das macht er nicht. Er sagt dir nur, dort geht's lang. Das wäre richtig. Ändere deine Einstellung. Von daher ist es auch großer Unfug, wenn heute manche Leute meinen, also es müssen immer Wunder geschehen, dass die anderen Leute sich bekehren. Das ist nicht mal bei Herrn Jesus passiert. Dadurch bekehren sie sich nicht. Und eine Regung des Gefühls, dass man im Augenblick mal angesprochen und irgendwie, ja, vielleicht traurig ist über sich selbst oder so, auch ein Erstauntsein, ein Betroffensein, das reicht nicht aus. Du musst deine Einstellung ändern. Es muss zu einer gründlichen Umkehr, zu einem radikalen Umdenken kommen. Wir brauchen so eine Entrümpelung unserer Anschauungen und Meinungen. Wenn man manchmal so die Meinungen von Leuten hört, dann kann man sich nur wundern. Und was so als Meinung dann so preisgegeben wird, manchmal auch öffentlich im Fernsehen oder sonst wo, ja, das ist ein derartiger Schwachsinn, aber die Leute sind immer stolz drauf. Es ist völlig belanglos. Meistens sind die Meinungen völlig belanglos oder nutzlos oder sogar dumm. Es kommt darauf an, dass wir unsere Einstellung ändern, dass wir uns ansprechen lassen von dem, der Gott ist, der weiß, wo es lang geht, der weiß, was gut für uns ist. Wir müssen sozusagen, und das ist für uns wichtig, heute ist das wichtig, zu dieser Konferenz und auch sonst immer, wir müssen, wie soll ich sagen, wir müssen Gottes Wort erlauben, dazwischen zu fahren. Wir müssen Gottes Wort erlauben, zwischen unser Denken zu fahren, unser Denken zu verändern im biblischen Sinn, weil die Heilige Schrift das so sagt. Der Apostel Paulus, er musste sich einmal vor dem König Agrippa verantworten und hat da auch eine längere Verteidigungsrede gehalten. Unter anderem sprach er dabei auch über seine Arbeit. Das steht Apostelgeschichte 26, Vers 20, im zweiten Teil des Verses. Da erzählt er, ich sagte den Menschen, dass sie ihre Einstellung ändern, zu Gott umkehren und durch ihre Lebensführung zeigen sollen, dass es ihnen damit ernst ist. Das hat er gemacht. Also nochmal, ich sagte den Menschen, dass sie ihre Einstellung ändern, in Klammern Buße tun, ihre Einstellung ändern, zu Gott umkehren und durch ihre Lebensführung zeigen, dass es ihnen damit ernst ist. Auf dem Areopag in Athen, da führte der Apostel Paulus seinen Zuhörern auch kein Wunder vor, sondern er sagte, nachdem nun Gott, also Apostelgeschichte 17 steht das, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, also ihre Einstellung ändern, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat von den Toten. Also, das war die Botschaft, die Paulus predigte. Überall sollen die Menschen ihre Einstellung ändern. Und zwar in Bezug auf Gott, das ist das Erste und Wichtigste, dass sie begreifen, dass Gott heilig ist und allmächtig. In Bezug auf die Sünde müssen sie ihre Einstellung ändern. Sünde ist doch kein Mittel zum Vorankommen, ist doch kein Mittel zum Genuss, sondern ist tödlich. Die Sollzahlung der Sünde ist Tod, schreibt der Apostel Paulus ganz deutlich. Und drittens, sie müssen ihre Einstellung ändern in Bezug auf sich selbst. Nicht ich bin der Mittelpunkt der Welt. Nicht um mich muss sich alles drehen. Nicht ich will mich selbst verwirklichen. Es kommt auf was ganz anderes an. Ich will mich der Herrschaft Gottes unterstellen. Der Herrschaft dessen, der mich geschaffen hat. Der einen Plan für mich hat. Und der weiß, was das Beste für mich ist. Was kann es eigentlich Sinnvolleres und Schöneres geben? Aber das wäre sozusagen die erste grundlegende Buße, die Bekehrung dann zur Folge hat. Ja, so drücken wir das aus. am Anfang unseres Glaubenslebens. Nur, nehmen wir an, die meisten von euch sind bekehrt. Sie glauben also schon an die Auferstehung des Herrn Jesus und würden auch jederzeit das bestätigen, dass sie glauben. Sie würden das bekennen. Und das ist gut, wunderbar. Nur, eine Bekehrung ist eine einmalige Geschichte. Buße geschieht immer wieder. Das muss auch immer wieder geschehen. Also wir brauchen das, ich auch. Und manchmal braucht der Herr ziemlich lange an uns zu arbeiten, erinnert uns immer wieder an dieselbe Sache. Du müsstest das ändern. Das ist schlimmer, als wenn meine Frau mir das sagt. Du müsstest das ändern, weil ich weiß, das geht bis ins Herz. Eine Frau kann schon auch ganz schön nerven an so einer Stelle manchmal. Und meine Frau ist ein bisschen vorsichtiger geworden, aber da versteht ihr, Gott kennt mich. Aber er zwingt mich nicht. Er zwingt dich auch nicht. Im letzten Buch der Bibel, in dem sogenannten Sendschreiben nach Ephesus, an die Gemeinde Ephesus, da werden Menschen angesprochen, die haben einen sehr guten Anfang im Glauben gemacht. Die glauben auch jetzt noch. Das war überhaupt keine Frage, also damals, ja, als der Brief geschrieben wurde, also diese Sendschreiben. Und dieser Gemeinde, sagt der Herr in Offenbarung 2, Vers 5, denke nun daran, wovon du gefallen bist und ändere deine Einstellung, also tue Buße. Ändere deine Einstellung und tue die ersten Werke. Diese Christen in der Gemeinde werden natürlich nicht zur Bekehrung aufgefordert. Das hatten die schon lange hinter sich. Sie waren schon gläubig. Sie werden auch nicht aufgefordert, irgendwelche konkreten Taten zu bereuen. Denn da gab es jetzt keine konkrete Sünde, die sie alle getan hätten oder so. Es war so ein allmähliches Abrutschen. Und das passiert bei uns unmerklich. Ich werde es nie vergessen, also ich weiß nicht mehr, wann das war, aber es ist etliche Jahre her, dass mir das erste Mal zum Bewusstsein kam, Mensch, Karl-Heinz, du wirst nicht geistlicher dadurch, dass du älter wirst. Das Alter hat mit geistlichen Wesen überhaupt nichts zu tun. Ich habe das Gegenteil gemerkt. Ich wurde gleichgültiger. Ich hatte vorher ernstlicher gebetet um manche Sachen. Ja? Und da muss man also wach werden. Nicht dadurch, dass man alt wird, ist man automatisch weise, ist man automatisch geistlich. Im Gegenteil, man kann viel weniger geistlich sein als vorher. Kann, es kann auch besser sein. Das hängt aber nicht vom Alter ab, sondern von meiner Einstellung, dass ich immer wieder meine Einstellung, also die Richtung meiner Gedanken sozusagen korrigiere. Wir haben, als ich damals noch Physik studierte, in Experimentalphysik, Vorlesung, einmal ein schönes Experiment gemacht. Und zwar, man hat ja so eine Theorie, dass also ein Stück Eisen magnetisch wird. Da gibt es also, man glaubt es jedenfalls so, winzig kleine Elementarmagnete, die in tausend Richtungen ausgerichtet sind. Und wenn man jetzt also ein Magnetfeld außen anlegt, man kann das sogar hörbar machen, das knackt dann, ja, also dass alle diese kleinen Elementarmagnete sich ausrichten nach einer Sache, nach einer Richtung. So wie das äußere Magnetfeld. Das ist das, was Gottes Geist sozusagen in uns wirken möchte. Deine Gedanken gehen oft sehr konfus in alle möglichen Richtungen und deine Einstellung ist auch ziemlich durcheinander, ziemlich diffus. Gott will, dass du deine Einstellung änderst. Und deswegen wirkt er durch seinen Geist unter uns, auch heute. Die Christen damals in Ephesus brauchten eine neue Einstellung zu ihrem Herrn. Sie mussten das Denken über ihn grundlegend ändern. Sie mussten begreifen, es ist wichtiger, ihm zu gefallen, als zum Beispiel um gesellschaftliche Anerkennung zu kämpfen. Jesus Christus war nicht mehr Mittelpunkt ihres Denkens. Deshalb hatten sie aufgehört zu missionieren. Die Gebetsstunden besuchten sie schon lange nicht mehr. Das Gemeindeleben war in Routine erstarrt. Zum Brotbrechen, na ja, kamen sie auch nicht mehr. Vielleicht ist es nötig, dass du deine Einstellung ändern musst. Zum Beispiel zum Brotbrechen. Du bist nie zu müde. Rede das bitte nicht ein. Du brauchtest abends bloß den Fernseher auszulassen. Dann bist du wahrscheinlich am Morgen munter genug. Versteht ihr? Du brauchst nur deine Einstellung zu ändern. Das hat Handlungen zur Folge. Es ist immer deine Einstellung, die dich dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun, andere Dinge nicht zu tun. Das ist so. Ganz leicht und ganz schwer gleichzeitig. Ist es nötig, dass du deine Einstellung änderst zu einer bestimmten Sünde, die dir immer wieder passiert? Tu etwas, damit dir selbst das Sündigen schwer wird. Ich denke, das meint der Herr Jesus, wenn er es in der Bergpredigt sagt, ja, wenn deine Hand dich ärgert, hack sie ab oder so. Ja. Das meint ja nicht Selbstverstümmelung, sondern macht dir das Sündigen schwer. Kümmere dich darum. Bete, dass der Herr dir zeigt, wo du deine Einstellung ändern sollst. Zu ihm, zu seinem Werk, zu dir selbst, zu deinem Nächsten. Wo du auf einem falschen Weg bist, erstmal in den Bahnen deines Denkens. Das passiert immer in deinem Kopf zuerst. Deswegen brauchen wir die veränderte Einstellung. Hören wir einen letzten Vers aus Gottes Wort. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das ist wieder dasselbe. Das heißt also, unser Denken, die Richtung unserer Gedanken, das nennt man die Einstellung. Ja? Die Richtung unserer Gedanken muss geändert werden. Und dann geht es weiter, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Die Erneuerung meines Sinnes führt zu meiner Verwandlung und Umgestaltung in das Bild meines Herrn. Und wir können immer nur darum beten, dass der Herr das auch wirklich tut bei anderen. Und ich bete darum, dass es bei mir tut. Buße ist also nicht 3 Tage im Schnee stehen, ist nicht Geißeln und Tränen vergießen. Buße kann man nicht kaufen, wie damals zu Luthers Zeit. Kann man auch nicht nach der Beichte abarbeiten. Buße ist, dass ich mit Gottes Hilfe erkenne, wo ich meine Einstellung ändern muss. Dass ich ihn darum bitte, dass es wirklich geschieht. Erneuerung unseres Sinnes ist nie mit dem Tag unserer Bekehrung abgeschlossen, sondern das fängt erstmal damit an. Denn es gibt so viele Bereiche, wo wir auch verquer denken, dass wir biblisch darüber denken, so wie unser Herr das will. Und immer wieder, wenn wir auf Gott und sein Wort stoßen, passiert das. Zum Beispiel heute. Möge Gott schenken, dass jeder von uns im Herzen erfasst, wo er seine Einstellung ändern soll.